Wir wollen heute einen Abschnitt im 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, der Bergpredigt, betrachten, dort ab Vers 27. Aber bevor wir das lesen, uns vielleicht ein paar Gedanken machen, auch über die Zeit, in der wir leben. Wir leben in einer Zeit, in der sich diese gesellschaftliche Grundordnung von Ehe, von Familie zusehends auflöst. Fast jeder von uns hat Verwandte oder Bekannte, die geschieden sind, die vielleicht in einer unehelichen Beziehung miteinander leben. Ehebruch ist heute ein Kavaliersdelikt. Es ist an der Tagesordnung. Nicht selten löst ein Lebensabschnittspartner den nächsten ab. Und es ist nicht mehr so, dass die Ehe hält, bis der Tod euch scheidet. Das ist eine Rarität geworden in unserer Zeit. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es eine sogenannte Moralrevolution, die sich heute praktisch in alle Lebensbereiche, auf alle Ebenen durchgesetzt hat. Und vielleicht auch aktuell tatsächlich dieser Prozess, der letzte Woche auch stattfand mit Olaf Latzel, er spricht auch in diese Wirklichkeit hinein, dass die Vorstellungen von Sexualität und Moral sich völlig verändert haben. Und sexuelle Verirrungen unserer Tage sind hinzunehmen, sind zu dulden und gut zu heißen, Dinge, die Gottes Wort verurteilt. Damals, Ende der 60er Jahre, hat man propagiert, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das klingt vielleicht lustig. Wer vielleicht eher einen amerikanischen Hintergrund hat, erinnert sich an Woodstock und die Hippie-Bewegung. Ausschweifung an der Tagesordnung. Und wer sich auf diesen doch eher düsteren Hintergrund unserer Zeit vielleicht sagt, ach ja, das sieht es bei mir ja noch ganz gut aus. Das betrifft mich ja eigentlich ziemlich wenig. Ich bin vielleicht verheiratet, habe eine Familie, bin meiner Frau treu. Im Vergleich zu diesen sexuellen Irrnissen unserer Zeit ein unbescholtener Mann. Auch hier dürfen wir uns nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Der Herr leuchtet uns tief in unser verdorbenes Innerstes hinein. Und wenn wir das heute bei uns zulassen, dass er das tut, auch mit diesem Abschnitt aus Gottes Wort, dann werden wir nicht am Ende des Tages mit Schulterklopfen nach Hause gehen und sagen, super, das war jetzt mal ein Bibeltext, der mich nicht betrifft, ein Wort Gottes, das an mir praktisch vorbeigeht, sondern wir werden gedemütigt sein. Und das möchte der Herr bei uns sicher bewirken. Ja, er selbst lebte in einer Zeit, und manchmal denken wir so, ach, die gute alte Zeit, und bei Jesus war bestimmt alles besser. Nein, er lebte in einer Zeit, die war vielfach betrachtet auch nicht besser als unsere. Jesus wirft den Juden mehrfach vor, dass sie ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sind. Und denkt nur einmal an diese wirren Beziehungen, die uns im Neuen Testament auch aus der Familie des Herodes beschrieben werden. Also wer die Bibel aufrichtig studiert und sich mal mit dieser Familie befasst und überlegt, wer ist eigentlich mit wem verwandt und wer hat die Frau von wem wieder sich zur Frau genommen, der hat es schon schwierig, weil es war wirklich etwas durcheinander. Und die Pharisäer, die Jesus anspricht in diesem Gleichnis in Lukas 18, der von sich sagt, ich bin nicht wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Dem weist Jesus zurecht, denn er denkt zu Unrecht so gut von sich und er hat es nicht recht. Jesus warnt uns davor, dass wir uns im Spiegel dieser gefallenen Welt, wo wir uns vielleicht etwas besser abheben könnten, selbstgerecht auf die Schulter klopfen. Ja, der Einäugige ist im Reich der Blinde der König. Aber im Reich der Sehenden ist es nicht. Ein Bild, dass wir uns hier nicht so schnell zu gut von uns denken. So schnell denken, ja, das trifft mich vielleicht gar nicht. Ganz im Gegenteil. Und so hält uns heute Christus auch diesen Spiegel des unvergänglichen Gesetzes Gottes entgegen, indem wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen müssen. Und belehrt uns in der Bergpredigt über das 7. Gebot, was wir über uns selbst denken sollten. Und hier lesen wir ab Vers 27 bis Vers 30. Matthäus Evangelium Kapitel 5 ab Vers 27 bis Vers 30. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Haben wir vorhin gelesen in den 10 Geboten, das 7. Gebot. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser, dass du eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wir merken schon beim ersten Lesen, dass diese Sünde des Ehebruchs beschränkt sich nicht nur auf die Tat. Es geht um eine Gesinnung des Herzens. Und beim 7. Gebot wird es vielleicht auch besonders deutlich. Ich möchte es so überschreiben, Ehebruch, die Falle im eigenen Herzen. Die Falle im eigenen Herzen. Und das sind zwei größeren Punkte mit uns betrachten. Erstens, Ehebruch gefangen im eigenen Herzen. Versetzen wir uns mal hinein in die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und sehen uns an, was die Menschen damals zu diesem Thema gedacht haben. Wie haben sie das 7. Gebot verstanden, die Menschen, mit denen Jesus zu tun hatte? Und stellen uns zunächst die Frage, ist Ehebruch nur eine Tatsünde? Also findet Ehebruch nur dann statt, wenn tatsächlich ein Mann und eine Frau sexuelle Gemeinschaft miteinander in einer Weise haben, die nicht gestattet ist? Hier in Vers 27 lesen wir, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus zitiert hier wortwörtlich das 7. Gebot, wie es in 1. Mose 20 oder 5. Mose 5 geschrieben steht. Genau so. Du sollst nicht Ehe brechen. Anders als beim 6. Gebot in dem Abschnitt vorher in Vers 21, finden wir hier keinen irgendwie pharisäischen Zusatz oder etwas, dass man das irgendwie noch erweitert hätte, sondern man hat das so stehen gelassen. Man hat nicht versucht, dieses Gebot in seinem Wortlaut aufzuweichen. An diesem Gebot hatten die jüdischen Lehrer zur Zeit Jesu formal nichts verändert. Sie haben es stehen gelassen. Du sollst nicht Ehe brechen. Aber sie haben es auf den Kopf gestellt. Und da gab es zwei unterschiedliche Strategien. Die eine Strategie, ich nenne sie mal die liberale Strategie, die freizügige Strategie, mit denen die Juden auch zur Zeit Jesu versucht haben, das 7. Gebot einzuhalten, wobei sie es übertreten haben, die bestand darin, dass man es einfach etwas gelockert hat. In der alten Synagoge, und das kann man also tatsächlich an Schriftzeugen auch nachweisen, in der alten Synagoge hielt man nur das für Ehebruch, wo ein Jude mit der Ehefrau oder der Verlobten eines anderen Juden die Ehe tatsächlich gebrochen hat. Du sollst nicht Ehe brechen. Man hat gesagt, es gilt für Juden und nur dort, wo tatsächlich jemand verheiratet oder verlobt ist. Gab es aber keine Zeugen oder keine vorherige Warnung oder wurde die Ehe mit einer Nicht-Israelitin gebrochen, so ging der Täter straffrei aus. Also man schränkt es einfach ein bisschen ein und macht sich dann ganz viele Türen auf, um in unmoralischer Weise dieses Gebot zu übertreten. Wenn man so das siebte Gebot auf nur ganz wenige Fälle beschränkt und dadurch am letzten Ende völlig aushöhlt, ist es für Ehebrecher dann leicht, dieses Gebot auch zu befolgen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, das eben nicht zu tun. Das ist die eine Strategie, diese liberale. Im Grunde, wir fassen das Gebot sehr eng und sagen, das alles andere gehört alles nicht dazu. Die zweite, eigentlich völlig entgegengesetzte Strategie, die es auch gab zur Zeit Jesu, nenne ich jetzt mal die pharisäisch-konservative Strategie. Da war man ganz weit weg davon, das siebte Gebot so aushöhlen zu wollen, sondern ganz im Gegenteil, man hatte sich einiges einfallen lassen in diesen pharisäischen Kreisen, wie man überhaupt dieser Gefahr des Ehebruchs schon rein äußerlich aus dem Weg gehen konnte. Man hat also schon gleich von vornherein versucht, dem ganz viele Riegel vorzuschieben, damit ja nichts passiert. Ein Bibelausleger fasst es mal sehr treffend zusammen. Im pharisäischen Judentum war man der Ansicht, dass die Frau nur ein minderes Wesen sei, das dem Mann stets herabziehe. Daher durfte der fromme Jude keine Frau ansehen. Der Pharisäismus meinte damit, der Keuschheit streng und gewissenhaft zu dienen. Man lässt sich in diesen Kreisen dann auch nicht von einer Frau bedienen, man grüßt sie nicht. Bei all diesen Bemühungen, den Anblick einer Frau zu meiden, gingen die Pharisäer von dem Gesichtspunkt aus, dass die Frauen nur reine Geschlechtswesen seien und der Mann, die den Mann zur Sünde verführen wollen. Und man hat sie gemieden und sie eben irgendwie möglichst Abstand gehalten, ganz, ganz weit. Und wenn man so jeden sozialen Umgang, auch normalen Umgang mit Frauen mied, so dachte man, könnte man der Sünde des Ehebruchs auch leicht entgehen. Aber auch hier herrscht oft mehr Schein als Sein. Paulus selbst, ein Pharisäer, wusste das und er wirft diesen frommen Heuchlern ohne Umschweife vor im Römerbrief im zweiten Kapitel, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Ja, er wirft ihnen das vor. Wir wahrscheinlich alle wisst, hat man diese Strategie auch weiterentwickelt und weitergetragen. Im Mittelalter, dann später im Mönchtum und auch in dem Zölibat der katholischen, römisch-katholischen Priester, dass man gesagt hat, wir schützen diese Leute davor, sich zu versündigen, indem sie sich komplett zurückziehen und gar keinen Umgang haben mit Frauen und dann entsprechend eben vom Ehebruch bewahrt bleiben. Dass das nicht funktioniert und dass das kein Schutz ist vor Ehebruch und sexueller Sünde, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Aber es war eine Strategie. Die gab es eben auch zur Zeit Jesu im Kreise der Pharisäer. Und beide Strategien, so unterschiedlich sie aussehen möchten, diese liberale und diese konservativ-pharisäische, diese, wo man alle Türen öffnet und da, wo man sich versucht, völlig fernzuhalten, haben am Ende doch nur versucht, diese Symptome zu behandeln, ohne dabei die eigentliche Not der Sünden, Schuld und Verdorbenheit des Herzens anzugehen. Und seine Jesu-Diagnose zeigt den Menschen sozusagen in einem göttlichen Röntgenbild, das viel tiefer hineinleuchtet als nur das, was äußerlich sichtbar ist. Und tief hineinleuchtet in die Verdorbenheit des Herzens und im tiefsten Innern die Quelle und die Sünde des Menschen aufdeckt. Denn Ehebruch ist eben nicht nur eine Tatsünde. Ein zweites, was wir hier bedenken, ist, Ehebruch ist eine Herzenssünde. In Vers 28 heißt es dann weiter, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hatte in seinem Herzen. Das heißt, Jesus macht hier unmissverständlich deutlich, Ehebruch beginnt nicht erst dort, wo ein Mann und eine Frau sich in einer Weise aufeinander einlassen, die eben die Ehe bricht, miteinander in eine sexuelle Gemeinschaft eintreten. Ehebruch ist mehr als diese Tatsünde. Das siebte Gebot wird schon dann übertreten, wenn jemand eine Frau, ein Mann eine Frau mit lüsternem Blick ansieht. Mit sexueller Lust. Und bitte beachtet hier genau, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, schon Ehebruch mit ihr begangen hat. sondern der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat. Es ist keine Sünde, eine Frau anzusehen. Aber es ist Sünde, wenn man diese Frau ansieht, um eine sexuelle Lust damit zu befriedigen oder nachzugehen. Es ist auch keine Sünde, wenn man eine unanständig gekleidete Frau sieht. Das kann passieren. Und ganz ehrlich gesagt, manchmal entkommt man dem auch schlicht und ergreifend nicht. Manchmal passiert es, je nachdem, welche Arbeit ihr habt, dass euch jemand an der Arbeit begegnet, der vielleicht nicht gekleidet ist, wie man sein sollte. Oder ihr geht einkaufen in der Stadt und es laufen euch Leute über den Weg, die auch nicht anständig gekleidet sind. Man sieht das. Oder auch Werbeplakate. Also da gibt es manche, die sind wirklich extrem unanständig. Man kommt nicht dran vorbei, man sieht das einfach. Und einfach, dass es da hängt und man einen Blick hinwirft, weil man halt gerade dahin guckt, das ist noch keine Sünde. Aber solange man eben dann dieser Versuchung widersteht und das dauerhaft und begehrlich ansieht und seinen Blick nicht abwendet, dann wird es zur Sünde. Und das ist, was Jesus hier sagt, mit Begierde ansieht. Jesus spricht hier davon, dass jemand eine Frau anstarrt, sie angafft, mit dem Ziel, seine sexuelle Lust zu nähren, seine sexuelle Begierde in seinen Gedanken, in seiner Fantasie oder vielleicht auch in der Tat am Ende. Und hierfür finden wir in der Bibel tatsächlich einige sehr treffende Beispiele, die genau das bestätigen, wovon unser Herr hier spricht. Ein Beispiel, das uns wahrscheinlich sehr schnell in den Sinn kommt, ist Simson, der Richter Simson aus Richter 14 und folgende, der sich hier an dieser Stelle auf mehrfache Weise versündigt hat. Er war ein Mann Gottes. Er war ein Naziräer von Geburt auf. Aber er ließ sich wiederholt von dieser weiblichen Schönheit blenden und ist genau an dieser Stelle wiederholt zu Fall gekommen. Wir lesen von ihm in Richter 14, Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und dann will er sie heiraten. Und er überredet seine Eltern, dass er sie heiraten darf. Und er heiratet sie. Und dann geht das auch alles völlig schief. Und dann in Kapitel 16 lesen wir, wie er wieder nach Gaza ging und er sah dort eine Hure und ging zu ihr hinein. Wieder, er sieht und hinterher folgt die Tat. Und so folgt Simson immer wieder diesem Blick und diesem Begehren, eine bestimmte Frau haben zu wollen. Und es ist dann bei ihm eben gerade die Philister und Gott nutzt es auch zu seinem Gericht an den Philistern, aber das soll uns mal außen vor sein. Und er öffnet seine Augen für Frauen, um sie zu begehren und das wird ihm zum Verhängnis, bis er schließlich am Ende in den Armen Delilas, der Herr von ihm gewichen ist, in Richter 16, Vers 20. Ein warnendes Beispiel an dieser Stelle. Aber wir haben noch einen anderen Mann, der uns ein großes warnendes Beispiel ist, der hier der Versuchung des Widersachers nicht widerstehen konnte, nämlich David. Und David ist der Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es in Gottes Wort an mehreren Stellen. Er ist der Mann, den Gott so mächtig gebraucht hat und als ein großes Vorbild für Christus, den König. Und er hat uns so viele Psalmen geschrieben. Er ist der Mann Gottes, der Löwen und Bären erschlagen hat im Namen des Herrn und Goliath besiegt hat, wo alle anderen Angst hatten vor ihm, aber im Namen des Herrn diesen mächtigen Philister erledigt. Er erliegt dieser Sünde. Er erliegt der Lust seiner Augen. In 2. Samuel Kapitel 11, Vers 12 lesen wir, es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Könighauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau war von sehr schönem Aussehen. Es ist sicher eine merkwürdige Situation. Aber zunächst ist es nichts Verwerfliches, dass der König abends auf dem Dach spazieren geht und sich erfrischt. Es ist zunächst auch noch keine Sünde, dass er zufällig da jemanden baden sieht. Ja, ist ja am Dach oben und kann da vielleicht irgendwo reingucken, wo man sonst nicht hingucken kann. Aber dort, wo er dabei bleibt, und seine Lust und seine Begierde entwickelt und nicht wegguckt und sagt, ups, da habe ich was gesehen, da wollte ich gar nicht hingucken. Und sich abwendet und davonläuft. Sondern dort, wo er dran bleibt und das weiterentwickelt und Bathseba holen lässt und mit ihr die Ehe bricht. Dort ist er gefangen. Und er empfängt Strafe für diese Sünde. Könnt ihr in 2. Samuel 12 nachlesen. Oder wir lesen es vielleicht. 2. Samuel 12, Vers 10 bis 12. Diese Strafe, die Nathan über ihn ausspricht, für diese Sünde, dass er mit Bathseba die Ehe gebrochen hat. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen. Dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem Haus, eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frau von deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde es tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Was für ein grausames Gericht zieht sich dann auch in den nächsten Jahren durch Davids Haus und seine Nachkommen. Was folgt ist Amnons Vergewaltigung seiner Schwester Tamar, Absaloms Rache an Amnon, Absaloms Aufstand gegen den Vater, bei dem er dann in diesem Zuge dann tatsächlich das tut, was Nathan ihr ankündigt und in aller Öffentlichkeit zu den Frauen Davids eingeht und schließlich Absaloms Tod im Kampf gegen seinen Vater und auch sein Nachfolger Salomo wird noch Adonia, seinen Bruder, zum Tod verurteilen. In diesem Haus herrscht kein Friede mehr. Und auch moralisch ist manches sehr, sehr angefochten. Der Friede ist in Davids Familie nach dieser Sünde, nach dieser Lust seiner Augen und dem Ehebruch mit der Frau Urias, mit Bathseba, ein für alle Mal dahin. Es ist kein Bagatelldelikt. Es hat große Not gebracht in diese Familie und für die Nachkommen Davids. Es ist aber auch eine Sünde, die nicht nur Männer betrifft und nicht nur auf Männer beschränkt ist. Auch Frauen sündigen auf diese Weise. Ein biblisches Beispiel hierfür finden wir im Leben Josefs, der in Ägypten arbeitet bei Potiphar und die Frau Potiphars wirft ein Auge auf Josef. Dort lesen wir in 1. Mose 39, es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau des Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Sie hat genau diese Lust an Josef, diesem schön aussehenden hebräischen jungen Mann, der bei ihr arbeitet, und sie sagt, lass uns die Ehe brechen. Ihr gegenüber beweist sich Josef als ein vom Geist Gottes erfüllter Mann, der dieser Versuchung zum Ehebruch nicht nachgibt, sondern flieht. Und er erleidet Unrecht. Er wird ins Gefängnis geworfen. Er sitzt jahrelang im Gefängnis zu Unrecht. Aber er hat dieses Gebot Gottes nicht übertreten. Aber diese drei Beispiele sollen uns mal genügen. Simson, David, Potiphars Frau. Sie machen uns so deutlich, dass diese Sünde des Ehebruchs nicht nur die vollzogene Tat ist, sondern dass diese Sünde schon viel, viel früher anfängt. Dass sie schon dort anfängt, wo jemand mit sexueller Lust und Begierde einen anderen Menschen ansieht. Ich sage euch aber, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch noch eine Warnung mitbedenken, die hier in dem Text jetzt nicht direkt angesprochen ist, die unser Herr gibt und die andere Seite des Problems mit in den Augenschein nimmt. Vielleicht können wir das miteinander aufschlagen in Matthäus Kapitel 18. Matthäus Kapitel 18, Vers 6 und Vers 7. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt, der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Es ist die andere Seite des Problems, dass Frauen und auch Männer sich in verführerischer Weise benehmen, vielleicht unanständig kleiden oder in einer Weise, die eben gerade die Blicke des anderen auf sie lenkt. Auch das, sagt unser Herr, ist Sünde. Sie verführen dadurch andere, auch dass sie begehrlich angeblickt werden und diese in ihrem Herzen die Ehe brechen. Und wer solche Blicke bewusst provoziert, auch der versündigt sich. Man kann nicht einfach sagen, ist doch egal, was ich anziehe. Ich mache ja nichts falsch, wenn ich anderen Leuten damit eine wirkliche Not bereite und sie dazu bringe, dass sie in ihrem Herzen mich begehren und in ihren Gedanken sündigen. Gott verurteilt ein derartiges Verhalten. Wer sich verführerisch kleidet, zeigt damit öffentlich eine sündige Gesinnung. Finden das schon bei Jesaja im 3. Kapitel. Weil die Töchter Zions hochmütig sind und mit hochgerecktem Hals dahergehen und verführerische Blicke werfen, weil sie zitternd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions grindig machen und der Herr wird ihre Stirn entblößen. Er beschreibt hier sehr klar, wie diese jungen Frauen in Israel kokettiert haben und rumgelaufen sind und die Begierde auch anderer auf sich gelenkt haben. Und umgekehrt ist es eine sittsame Kleidung, Ausdruck einer gottesfürchtigen Gesinnung, die Paulus und Petrus bei Frauen anmahnen. Ich will das nur einfach vorlesen aus 1. Timotheus Kapitel 2. Ich will nun, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Oder im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch flechtende Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Es ist nicht sinnvoll und auch nicht zielführend, hier in pharisäischer Weise irgendwie jetzt detaillierte Vorschriften für besondere Kleiderordnungen aufzustellen und das ist erlaubt und das ist verboten und mach dies und tu das nicht. Es geht hier um das Prinzip. Und das sollen wir uns zu eigen machen. Dass wir darauf achten, dass wir uns so anziehen, nicht, dass wir möglichst unattraktiv sind, auch darum geht es nicht, aber dass wir nicht sündige Begierde erwecken mit dem, was wir tragen. Nicht sündige Begierde anstacheln wollen auch mit dem, was wir tragen. Und entsprechend provozieren und andere durch unser Äußeres zur Sünde verleiten. Lasst uns das mitnehmen. Denn ansonsten kommt man auf der anderen Seite ganz schnell wieder dahin zu sagen, wir machen Regeln, die in der Bibel nicht stehen oder wir lassen alles sein, wie es ist. Nein, es ist eine Verantwortung. Ich habe Verantwortung mit dem, wie ich mich gebe, wie ich mich kleide, wie ich auf andere Leute zugehe, wie ich sie anschaue und so weiter, dass ich niemanden da zur Sünde verführe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch meine Pflicht, mich nicht verführen zu lassen. Also es sind beide Seiten, die wir am Ende mit bedenken müssen. Was unmissverständlich klar ist, ist, dass Ehebruch bereits dort beginnt, wo jemand mit seinen Augen sexuelle Begierde entwickelt, indem er eine Frau ansieht oder auch eine Frau einen Mann ansieht und entsprechende Begierden in ihrem Herzen hat. Jesus legt hier die Wurzel dieser Sünde bloß. Und sie liegt eben tiefer, noch tiefer als nur in den Blicken der Augen. In Vers 28 in Matthäus 5, noch einmal zurück, Matthäus 5, Vers 28, dort lesen wir, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Dort findet die Sünde statt. Nicht erst der lüsterne Blick auf die Frau des anderen nennt Jesus Ehebruch, sondern schon diese lüsternen Gedanken, die der Mensch überhaupt antreibt, eine Frau anzusehen mit dieser sexuellen Lust, um darin seine Lust zu befriedigen. Dieser Ehe, brecherische Gedanken im Herzen, dort fängt alles an. Der hat zur Folge, dass jemand anders lüstern anblickt und eventuell am Ende auch tatsächlich die Ehe mit ihm auch in der Tat bricht. Und so ist die Ehe und Ehebruch, Entschuldigung, der Ehebruch eben nicht nur eine Tatsünde oder nur eine Sünde der Augen oder des Hinguckens, sondern in allererster Linie eine Herzenssünde. Eine Sünde, die in meiner Innersten, in meiner Einstellung und Haltung stattfindet. Wie es in Matthäus 15, Vers 19 heißt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord. Und das zweite, was genannt wird, ist Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und so hält uns der Herr hier dieses siebte Gebot vor Augen. Hier dem Liberalen, der es sehr freizügig auslegt, der sich damit tröstet, dass er ja nie die Ehe mit jemand anders gebrochen hat, weil er ja nur mit unehelichen anderen Beziehungen hatte, oder mit Nichtjüdinnen in dem Fall früher vielleicht, und da nichts Schlimmes daran erkennt, auch vielleicht, dass er ab und zu mal Männermagazine kauft und sich anguckt oder im Internet auf speziellen Seiten unterwegs ist, das tut ja keinem weh, das betrifft ja nur mich. Nein, der Herr sagt, du sündigst ganz tief in deinem Herzen, du brichst die Ehe. Wenn du deine Augen und dein Herz für solche Dinge öffnest und deine Gedanken damit füllst, brichst du die Ehe. Du brichst das siebte Gebot. Der andere hat dich vielleicht nie gesehen. Und auf der anderen Seite spricht unser Herr auch diese Pharisäer an, die alles dran setzen, um Frauen aus dem Weg zu gehen, um möglichst ihnen zu entkommen. Ihnen sagt er, vergiss nicht, die Wurzel, die trägst du mit dir, die ist in deinem Herzen. Du kannst dich nicht davor verstecken. Du kannst diese Sünde nicht einfach dadurch besiegen, dass du Mönch wirst und in die Wüste gehst. Diese Sünde ist wie ein Virus im Herzen, den du nicht mehr los wirst. Der ist da. Du magst von den Frauen die Augen verschließen, aber die tödliche Krankheit ist in dir, es ist deine Herzensgesinnung. Pass auf. Vielleicht hilft es an der einen oder anderen Stelle sicherlich, sich zurückzuziehen. Aber es ist nicht die Heilung. Und hier hört nun der Herr auf, dieses siebte Gebot auszulegen. Eigentlich sind wir schon gut überführt, wenn wir uns das vor Augen halten. Und in den nächsten beiden Versen wendet er die Lehre auf die Hörer an. Er spricht dich hier 12 Mal persönlich an. Das ist mein zweiter großer Punkt. Ehebruch. Befreiung um jeden Preis. Befreiung um jeden Preis. Hört mal, 12 Mal wirst du persönlich angesprochen, als Leser, als Hörer. Zu den Füßen Jesu. Vers 29 bis 30. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es geht um dich. Sünde hat einen hohen Preis. Wir hatten vorhin schon davon gehört, was für einen hohen Preis David für seinen Ehebruch mit Bathsheba in Kauf nehmen musste. Seine Familie kannte keinen Frieden mehr. Und er selbst, ein Kind Gottes, ein Mann nach Gottes Herzen, ist bangt ihm um sein Seelenheil. Wir lesen das im Psalm 51, wo er diese Not zum Ausdruck bringt. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und dem Geist deiner Heiligkeit. Nimm nichts von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Er hatte Angst, das Heil zu verlieren. Und er wusste, dass er eine neue Gesinnung braucht, nachdem er so tief in Sünde gefallen war. Er wusste, dass diese Sünde nicht nur eine Tatsünde war, nicht nur dieser vollzogene Ehebruch, sondern eine Herzenssünde. Und in dieser Situation fleht er um Vergebung zu Gott und er bangt um sein Seelenheil, weil, obwohl er sich als Kind Gottes ja vielleicht hätte sicher sein können, aber er wusste nicht, kann Gott mir so eine Sünde vergeben? So tief stürzt er in diese Sünde hinein, so tief reißt ihn diese Sünde heraus. Im Psalm 32 betet er: glücklich der, dem die Übertretung vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Auch dieser Psalm spricht über diese Situation. Er weiß, was es heißt, diese Vergebung erfahren zu dürfen. Er hat die Vergebung Gottes erfahren. Und er war glücklich darüber. Denn es war dieser kleine Moment der Freude nichts im Vergleich zu dem Leid und der Not, die hinterher kam. Die Sünde hat einen hohen Preis. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist in Römer 6, Vers 23. So hoch ist der Preis. Und in letzter Konsequenz auch der ewige Tod in der Hölle. Für alle die, die mit dieser Sünde in ihrem Herzen nicht gebrochen haben, genau die warnt unser Herr an dieser Stelle. Es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und du und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Zweimal sagt er das hier. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben einbüßt? Was wird er als Lösegeld geben für seine Seele, heißt es in Matthäus 16. Und der Weg zur Hölle ist voller Fallen. Wie lecker mag dieser Köder aussehen, und wenn du zubeißt, dann schnappt die Falle zu. Und hier spricht unser Herr uns selbst an. Es mag in deinem Leben Dinge geben, die dir zur Falle werden können. Vielleicht das Auge, vielleicht die Hand. Und das nennt unser Herr hier. Sagt das rechte Auge, die rechte Hand. Rechts ist dabei nicht nur die rechte Seite, sondern es ist das Wichtigste, das Gute, das Kostbare, das Allerbeste. Selbst davon musst du dich losmachen, sagt Jesus. Mach dich los von, wenn es dein bestes Auge ist, deine beste Hand. Wirf sie weg, wenn es sein muss. Um der Sünde zu entgehen. Um der ewigen Hölle zu entgehen. Reiß es aus, wirf es weg, um dieser tödlichen Falle zu entrinnen. Das ist eine krasse Forderung. Er sagt, ich drück mal ein Auge zu und steck die Hand in die Tasche. Spurgeon sagt einmal sehr treffend, rechte Augen und rechte Hände sind nicht mehr recht, wenn sie uns zu Unrecht leiten. Und es ist besser, ein blinder Heiliger als ein scharfsichtiger Sünder zu sein. Jesus spricht hier vom Auge, weil es das Auge war, das zur Sünde verleitet hat, mit sexueller Begierde hinzusehen. Dein Auge hat dich verführt. Und wahrscheinlich spricht er von der Hand, weil Ehebruch, wenn er nicht nur im Herzen ist, so eine Art Diebstahl ist. Und man das oft mit der Hand in Zusammenhang gebracht hat. Aber reiß es weg. Wirf es weg, trenn dich davon. Dabei spricht Jesus hier in erster Linie diejenigen an, die nicht errettet sind, die Sklaven der Sünde sind, die so gefangen sind in dieser Sünde. Und er nennt ganz drastische Maßnahmen, die du gegen die Sünde ergreifen musst, um der Hölle zu entrinnen. Hier fließt Blut, hier gibt es Schmerzen. Und auch nach der Amputation, stell dir vor, jemand amputiert dir ein Auge oder eine Hand, dann hast du Schmerzen. Auch Verlustschmerzen. Du vermisst deine Hand, du vermisst dein Auge. Es fehlen wichtige Körperteile, auf die man eigentlich kaum verzichten kann. Aber es ist nötig, diese Trennung zu vollziehen, um dieser tödlichen Falle zu entrinnen. Mir hat mal eine Frau erzählt, dass sie nach ihrer Bekehrung das Bett zersägt hat, in dem sie mit unehelicher Beziehung mit einem anderen Mann gelebt hat. Ich fand das ein sehr schönes Bild. Und es ist besser für dich, du brichst radikal mit einer dir lieb gewordenen Sünde, kostet es, was es wolle, als dass du ins ewige Verderben eingehst. Und darum geht es. Und diese Botschaft widerspricht unserem Zeitgeist zutiefst. Kein Ehebrecher, der nicht Buße tut, wird das Reich Gottes erben. Das ist eine Tatsache, die in Gottes Wort klar bezeugt wird. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 bis 11. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Daher ist es besser, mit dieser Sünde zu brechen und Buße zu tun, bevor Gott darüber Gericht hält, und hierüber besteht kein Zweifel, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten, heißt es in Hebräer 13. Er wird Gericht halten. Und lass dich ermahnen durch dieses Wort Jesu. Diese Sünden können dich so gefangen nehmen und dich so binden in diese Welt und bleischwer ins ewige Verderben ziehen, dass Jesus sagt, mach Schluss, brich damit. Und wenn es sein muss, reiß dein Auge aus und deine Hand. Lass dich gewarnt sein. Aber auch uns, die wir errettet sind, hat diese Warnung etwas zu sagen. Sünde ist eine zerstörerische Macht, die wir in unserem Leben nicht einfach dulden dürfen. Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen. Und denkt nur an diese Konsequenzen, die David tragen musste für diesen leichtfertigen Umgang mit Sünde des Ehebruchs. Sünde muss getötet werden. Kolosser 3. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Liebe Geschwister, wir leben in dieser Welt in einem Zustand, in dem wir zwar errettet sind, aber noch nicht vollkommen. Und Satan wird alles daran setzen, uns zur Sünde zu verleiten, uns mit Sündige zu umstricken und untauglich zu machen. Und gerade diese Sünde zum Ehebruch setzt er dabei auch sehr gerne ein. Wie viele Kinder Gottes sind hier zu Fall gekommen? Wie viele Kinder Gottes sind hier gefangen, auch in sündigen Leidenschaften und Begierden? Das ist ein Mittel, das der Teufel immer wieder wirkungsvoll gebraucht und einen großen Schaden in der Gemeinde Jesu Christi zufügt. Jesus warnt uns hier sehr eindringlich davor, mit dieser Sünde nicht zu spielen, sondern radikal mit ihr zu brechen, koste es, was es wolle. Da müssen vielleicht Freundschaften beendet werden, die zur Sünde verleiten. Vielleicht muss man auch seinen Arbeitsplatz wechseln oder eine neue Wohnung suchen. Vielleicht ist es das Internet, eine große Gefahrenquelle heute, oder der Fernseher, etwas, mit dem man vielleicht nicht gut umgehen kann. Und es ist besser, dich von diesen Geräten zu trennen, als dass du sie bei dir hast und dir ständig diese Not ins Haus holst. Vielleicht musst du auch verzichten, bestimmte Orte aufzusuchen. So ein Freibad im Sommer ist vielleicht nicht der beste Ort für einen jungen Mann, um dort zu sein. Und es gibt verschiedene andere Dinge, über die man nachdenken kann und soll und muss, aber diese Sünde darf bei uns nicht Wohnung nehmen. Damit nicht genug. Wir sollen auf der anderen Seite darauf achten, womit wir unseren Geist nähren. Wie viele Zeitungen und Zeitschriften sind voll von ehebrecherischen und lüsternen Geschichten. Selbst die hohe Literatur, die zur Pflichtlektüre erklärt wird, ist nicht selten voll von ehebrecherischen Geschichten, die die Fantasie auf Abwege leiten kann. Vielleicht gehört es ja zur Bildung. Diese Bücher werden von berühmten, ausgezeichneten Leuten geschrieben. Wenn ich das nicht kenne, wird man mich vielleicht für ungebildet halten. Unser Herr sagt, um deiner Seele willen ist es besser, du bist ungebildet, als dass du gebildet in die Hölle rennst. Vielleicht musst du wirklich wertvolle Dinge, die dir wertvoll sind, opfern. Um deiner Seele willen. Brich mit der Sünde, koste es, was es wolle. Und fliehe zu deinem Erlöser, der dich in sein Bild umgestalten möchte. Denn so wirst du durch Gottes Gnade mit der Sünde brechen und auch eine neue Gesinnung bekommen, von der Gottes Wort spricht. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was nach des Fleisches ist, Römer 8, Vers 5, aber die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. So wie sich das ehebrecherische Herz in Situationen begibt, gerne vielleicht auch begibt, in denen diese sexuelle Begierde angestachelt wird, so begibt sich das gottesfürchtige Herz, versucht möglichst solche Situationen zu meiden und davor zu fliehen. Wie sich ein Ehebrecher gerne dieser Gefahr aussetzt, versucht ein Gottesfürchtiger sich von vornherein davor zu schützen, indem er mit dem Psalmisten betet, im Psalm 119, Vers 37, wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten, belebe mich auf deinem Weg, halte deinem Knecht deine Zusage aufrecht, die deiner Furcht entspricht. Und so ermahnt Paulus auch seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, in Kapitel 2. Timotheus 2, 22, die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden, mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Nicht nur dieser junge Timotheus, der vielleicht diese Ermahnung nochmal gebraucht hat, dass er eben nicht diese jugendlichen Begierden, die nicht nur sexuelle Unreinheit betreffen, aber auch, ja, diese fliehen soll und lieber der Heiligung nachjagen soll. So können wir auch mit dem alten Hiob lernen, der uns ein weises Vorbild gibt. In Kapitel 31 sagt er, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen, wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen. Hiob 31, Vers 1. Und so sind wir alle gefordert, dieses, was uns unser Herr hier sagt, mitzunehmen. Und wer von uns kann sich im Spiegel des 7. Gebots, wie es unser Herr uns hier vor Augen hält, jetzt am Ende dieser Betrachtung noch auf die Schulter klopfen und sagen, alles gut, kein Problem? Sind wir nicht alle an der einen oder anderen Stelle schon schuldig geworden? Haben wir nicht alle diese Sündennot schon erlebt oder kämpfen damit? Und selbst der du bisher noch keine Sünde oder keine Not mit dieser Sünde hattest, lass es dir eine Warnung sein, als Mann oder als Frau nach dem Herzen Gottes zu leben und nicht wie David zu Fall zu kommen. Lass es dir eine Warnung sein. Möge der Herr eben dieses Wort gebrauchen, dass wir vor ihm gedemütigt werden und die Sünde noch mehr hassen und zu Christus fliehen und uns an ihm festmachen und alles andere hinter uns lassen, koste es, was es wolle. Und auf ihn sehen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und in der Kraft seines Geistes werden wir ein Leben führen können, das ihm wohlgefällig ist. Aber lasst uns nie vergessen, was er dafür bezahlt hat, welch einen Preis er bezahlt hat, um uns von unserer Sünde zu erlösen und so unser Leben ihm als Dankopfer zu geben. Wir sind um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, mit eurem Herzen, mit eurer Gesinnung, mit euren Augen und Blicken. Lasst uns dieses Wort eine Mahnung sein, jede Art von Sünde in unserem Leben nicht gering zu achten, aber gerade auch diese der Begierde, dass sie uns nicht umstrickt und in die Tiefe reißt. Dann lasst uns vor Gott die Knie beugen und ihn um Gnade bitten, dass er uns befähigt, ihm getreu zu sein. Amen.